Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. Wie viele Hotels kennst du, die nicht aus wirtschaftlicher Überlegung hervorgegangen sind, sondern aus der Leidenschaft für Musik? Heute erzählen wir die Geschichte eines solchen Hauses, das Hotel Laudinella in St. Moritz. Ein Haus, dessen Geschichte mit einem Jugendsinglager begonnen hat und das bis heute von dieser kulturellen Idee getragen wird. Und das sich von Anfang an dem Anspruch verpflichtet hat, Kultur Menschen nahezubringen, den Einheimischen wie auch seinen Gästen. Gemeinsam mit Hotelier Christoph Schlatter und Historiker Basil Vollenweider blicken wir auf die Ursprünge der Laudinella. Wir sprechen darüber, weshalb Kultur hier nicht als schönes Add-on verstanden wird, sondern die Basis des Hauses bildet und wie genau diese Basis das Hotelleben von heute und von morgen prägt.
Wir sitzen heute in der Bibliothek des Hotel Laudinella, umgeben von Büchern, Geschichten und Stimmen. Ein Raum, der fast selbstverständlich für Kultur steht. Und genau darum geht es in diesem Gespräch. Um ein Hotel, dessen Geschichte nicht mit einem Bauherrn oder einem Luxuskonzept beginnt, sondern mit Musik. Der Titel unserer Episode lautet «Die Musik hat sich ein Haus gebaut». Wenn wir ganz an den Anfang gehen, was hat ein Jugendsinglager von 1951 mit der Entstehung der Laudinella zu tun? Und wie wird aus Musik überhaupt ein Haus?
Ja, schön sind wir wieder da. Vielen Dank. Freut mich auch sehr, hier in der neuen Bibliothek der Laudinella zu sitzen. Du hast es richtig erwähnt. Kultur ist der Baustein der Laudinella. Musik ist der Baustein der Laudinella. Hannes Reimann hat damals die Laudinella gegründet als Kantorei Laudinella. Und hier haben also verschiedenste Singlager stattgefunden. Man hat also hier der Musik gefrönt, auch der Kirchenmusik gefrönt. Man kam hier hoch, hat sich also auf Konzertreihen vorbereitet. Und der Herr Reimann hat sich das gedacht, war früher mal Pfarrer in der Enge in Zürich und hat sich dann aber voll und ganz der Musik gewidmet hier oben am Abschluss seines Musikstudiums und hat, wie gesagt, mit der Laudinella der Musik ein Haus gebaut, genau.
Also das waren in dem Fall die Kinder oder Jugendlichen, die nach St. Moritz kamen, das waren solche aus den Städten wie Zürich und dem, sage ich mal, Unterland.
Genau, Zürich, Frauenfeld, Winterthur, das waren die Städte, von denen hier die meisten herkamen. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn ich hier mit den Gästen reden darf. Ganz viele erinnern sich noch aus dieser Zeit und ganz viele erinnern sich auch noch an diese Singlager, die ja jahrelang stattgefunden haben und gesagt haben, dass sie hier als Jugendliche hergekommen sind, um zu singen. Teilweise als Jugendliche, teilweise in Kombination mit den Eltern, die hier oben auch Musik praktiziert haben. Also es ist doch auch in der Vita von vielen Gästen immer noch vorhanden, diese Erinnerung an die Singlager in der Laudinella.
Das ist sehr spannend. Du hast es angetönt, das hat in der Nachkriegszeit, also ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, begonnen mit diesen Singlagern. Wie kommt man jetzt darauf, nach St. Moritz zu kommen und dann letztendlich ein Hotel daraus zu machen? Oder ich muss das vielleicht anders fragen. Ich habe die Geschichte gehört, dass am Anfang der Geschichte des Laudinella steht eine Rüge eines Hoteldirektors, denn die Teilnehmer des Jugendsinglagers, die hätten zu laut gesungen und getanzt hier im Bad. Und am nächsten Tag sei dann ein Direktor gekommen und gesagt, das sei zu laut, das gehe nicht. Und da sei man ins Gespräch gekommen und habe letztendlich das Hotel gekauft. Stimmt das?
Ja, das ist sozusagen die Urban Legend, oder? Das ist die Story, die ich auch kenne. Und ich denke, da hat die Opportunität, war sozusagen der Ursprung des Gedankens, oder? Die Opportunität hier oben in dieser tollen Berglandschaft, wo man doch auch ein bisschen sich zurückgezogen auch vorbereiten kann, hat man die Möglichkeit gehabt, hier ein Hotel zu übernehmen. Und ich denke, das war der Ursprung, den Herrn Reimann hier gesehen hat und gesagt hat, komm, wir machen hier wie man es in den Bergen sagen würde, unser Basislager für die nächsten kulturellen Vorhaben.
Und wie hat sich dann dieses, ich sage es mal ein bisschen salopp, quasi Musiklagerhaus zu einem Hotel gewandelt?
Ja, das ist eine sehr bunte Geschichte. Also erstens einmal muss man natürlich den Urvätern der Laudinella, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verstaubt an, wenn man so Singlager sagt, aber wenn man sich überlegt, dass in den 60ern die Laudinella das erste Hotel war mit einem Selbstbedienungsrestaurant, also mit einem damals ganz neuen Konzept, waren die schon damals darauf bedacht, auch modern zu sein und hier etwas zu entwickeln, oder? Und am Anfang war es natürlich immer komplett verbunden mit dem Kulturauftrag, also man konnte hier nicht einfach herkommen und sagen, ich nehme ein Zimmer so für eine Nacht, sondern das war immer irgendwie in irgendeiner Form verbunden und das verwässerte sich dann irgendwann, weil man muss ja auch ein so großes Haus unterhalten können. Also das ist natürlich eine Schwierigkeit in den Bergen, oder? Wenn man ein Haus der Größe der Laudinella hier in den Bergen hat auf 1800 Metern, dann ist das im Unterhalt sehr teuer. Und aufgrund dessen, dass die Genossenschaft, die sich um die Kultur gekümmert hat, immer ein bisschen klamm war, nicht nur auf die Ressourcen der Genossenschaft zurückgreifen konnte, hat man dann sukzessive sich weiter zu einem Hotel entwickelt. Ich habe übrigens auch noch ganz tolle, ich sammle das auch und eine kleine Anekdote am Rande. Letztens kam ein Brief reingeflattert von einem alten Mitarbeiter, der in den 80er Jahren hier gearbeitet hat und der hat uns alte Unterlagen geschickt, die er noch hatte. Das waren Flyer von der Pizzeria und das war auch eine Preisliste. Und ganz spannend zu sehen, dass man damals für irgendwie 30 Franken die Nacht schlafen konnte mit Halbpension. Also das war, hat man sich dann so langsam in die Hotelrichtung entwickelt, um vor allem die Kultur zu bezahlen.
Du hast gesagt, Genossenschaft, das Hotel basiert auf dieser Genossenschaft. Jetzt kommt eine Genossenschaft und kauft ein Hotel oder mehrere Häuser im Vorhinein und das braucht Geld. Und mit diesem Konzept, das sehr stark in der Kultur, insbesondere in der Musik verankert ist, ich stelle mir vor, es ist unglaublich schwierig, da überhaupt an Geld zu kommen. Bei einer Bank, die wird da wahrscheinlich, oder die Banken werden da eher skeptisch gefragt haben, wie hat man das dann letztendlich doch finanziert, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Hotellerie war immer noch von der Krise der Kriegszeiten geprägt. Man musste investieren, das ist klar, der Bedarf der Investitionen war sicher groß. Wie hat das diese Genossenschaft oder wie hat das Laudinella geschafft?
Ja, also da muss man schon ein großes Kränzchen binden der Genossenschaft der ersten Stunde, wie die das gemacht haben. Also da ist natürlich der Punkt der Solidarität ganz ein großer. Also man stand ein für diese Kantorei, man stand ein für den Kulturauftrag, man stand ein für die verschiedenen Kurse und Konzertreihen, die hier stattgefunden haben. Das ist ja nicht nur Jugendsinglager, da waren ja auch Orchesterreihen und wirklich auch sagen, sehr, sehr berühmte Musiker, die damals hier musiziert haben. Und um diesen Auftrag erfüllen zu können, hat man zum einen natürlich immer wieder neue Genossenschaftsanteile rausgegeben. Also das heißt, man hat immer wieder mal versucht, entweder die Genossenschaft zu vergrößern und dann, damals war ein Genossenschaftsanteil 100 Franken, entweder mehr von diesen Anteilsscheinen rauszugeben oder man hat auch versucht, also in der Aktiengesellschaft, wie man das eine Kapitalerhöhung nennen, in der Genossenschaft, weiß ich gar nicht, wie man es nennt, aber hat auch dort versucht, dann mit Spenden und mit Beiträgen von den Genossenschaftern sozusagen über die Runden zu kommen. Und man hat aber auch dann die öffentliche Hand hat auch versucht zu helfen. Also so ist zum Beispiel, hat die Gemeinde St. Moritz die Renovation des Konzertsaals finanziert und die Genossenschaft hat das dankbarerweise dann verdankt mit Anteilsscheinen an der Genossenschaft, die damals ja nur einen ideellen Wert hatten. Und was lustig ist, als wir dann die Genossenschaft zur Aktiengesellschaft gewandelt haben, nur eine kleine Anekdote am Rande, war dann auf einmal die Gemeinde Hauptaktionär. Also das heißt, aus dieser Zeit, wo man versucht hat, die Genossenschaft über Wasser zu halten, resultierte dann zumindest mal, dass die Gemeinde auf einmal Hauptaktionär war, als wir in die Aktiengesellschaft gewandelt haben. Also zurück auf deine Frage, man hat diesen Auftrag, diesen Kulturauftrag als oberstes Ziel gesehen und alles versucht, um diesen zu erfüllen und hier einen wertvollen Beitrag zu leisten, an die Kirchengemeinde, aber auch an die Kultur im Allgemeinen und hat das über Genossenschaftsanteilsscheine oder halt dann eben versucht, über die Hoteldienstleistung zu bezahlen.
Du beschreibst eigentlich, wie dieses Konzept mit Zentrum Kultur in dem Sinn eigentlich das Haus oder Laudinella per se zugänglicher oder öffentlicher für viele Menschen gemacht hat. Zum einen hast du gesagt, durch dieses genossenschaftliche Denken, durch dieses auch zum Teil solidarische Denken, wurden Preise geschaffen, die für mehrere Menschen bezahlbar waren und nicht für die High Society, wie sie in anderen Luxushotels jetzt stattfinden. Zum anderen aber auch diese Geschichte mit dem Konzertsaal, die mich doch ziemlich zentral dünkt. Die Gemeinde selbst steigt offenbar damit ein, gibt Geld und somit wird das Haus auch für die lokale Bevölkerung geöffnet. Ist das richtig?
Das ist sehr richtig und das ist auch ein ganz wichtiger Ankerpunkt für die Laudinella. Also zum einen war es natürlich so, dass die Laudinella jahrzehntelang das Kulturtreiben im Tal geprägt hat. Also man hat hier Kultur betrieben, anfanglich halt aus der Genossenschaft heraus. Das heißt, die Genossenschafter selber haben hier oben, wie gesagt, Konzertreihen veranstaltet, Orchesterwochen veranstaltet, Alphorn geblasen etc. Wir haben aus der Zeit auch noch Cembalos und schöne Instrumente. Und zum anderen waren natürlich dann diese Konzerte teilweise auch öffentlich zugänglich für die Bevölkerung. Und das hat dann nach und nach dazu beigetragen, dass die Laudinella doch substanziell, würde ich sagen, hier oben die Kultur geprägt hat und natürlich auch die einheimische Kultur, weil wenn es natürlich um einen idealistischen Auftrag geht, oder dann geht es nicht darum, dass man im Februar ein Event veranstaltet, wie man das heute macht, wo man sagt, man muss möglichst viel Shareholder Value rausholen, sondern da ging es wirklich um das intrinsische Entwickeln und Leben der Kultur. Und ich denke, das hat die Beziehung zu den Einheimischen sehr geprägt. Und in dieser Tradition und in diesem Werteverständnis bewegen wir uns heute noch.
Also noch immer Teil des Selbstverständnisses der Laudinella?
Selbstverständlich. Also wir haben, mein Vater und ich, als wir das Management Buyout machen durften an der Generalversammlung 2019, haben wir vor der Generalversammlung gestanden und haben ihnen versprochen, dass wir diesen Auftrag weiterführen werden. Unabhängig von der Trägerschaft der Laudinella ist die Verankerung zur lokalen Bevölkerung und auch zur Kultur einfach essentiell wichtig.
Du hast deinen Vater erwähnt, lass uns vielleicht gerade da einen Sprung in die Gegenwart und auch Zukunft machen. Also DNA, Kultur, Laudinella, das ist fest miteinander verbunden. Jetzt, dein Vater hat 1994 die Laudinella als Direktor übernommen und da würde mich eine persönliche Frage interessieren, und zwar, seid ihr dann als Familie hier nach St. Moritz gekommen oder wie war das?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also wir waren ja in Hamburg, mein Vater hat in Hamburg ein Hotel aufgemacht, nachdem er den Schweizerhof verlassen hat in St. Moritz und hat das, also jetzt im Nachhinein ist es natürlich sehr visionär gewesen, in dieser Gegend in St. Georg in Hamburg ein Hotel aufzumachen. Damals war das vielleicht noch ein bisschen ein vorbelastetes Quartier mit Rotlicht etc. Und das war sicher eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die mein Vater da übernommen hat. Und er war dann in den Anfangsjahren darauf angewiesen, ein zweites Einkommen zu haben, um diese Initialkosten für diese Selbstständigkeit finanzieren zu können, und kam dann hier in die Laudinella. Der Herr Tanno, der auch sein Vorgänger war im Schweizerhof, hat ihn sozusagen herberufen, und der Verwaltungsrat der Genossenschaft hat ihn dann hier akzeptiert und hat dann 94er das Ruder übernommen. Und für uns war das immer eigentlich, also für meinen Bruder und mich, mein Bruder war im Internat, ich war bei meiner Mutter in Deutschland, war das immer ein toller Ausgleich zu sagen, ja, St. Moritz ist immer Teil unseres Lebens, auch wenn der Mittelpunkt des Lebens vielleicht dann ein bisschen bei mir jetzt bei meiner Mutter in Deutschland war, bei meinem Bruder war es im Internat, aber schlussendlich hat es dann doch, waren wir immer mit St. Moritz verbunden und mit der Laudinella, und das war schon eine, ich erinnere mich an eine tolle Zeit zurück. Und was ich auch noch erinnere an der Zeit, mein Vater hatte dann doch die Gabe, dann noch ein paar Leute zu motivieren, die damals auch im Schweizerhof bei ihm gearbeitet haben. Also zum Beispiel erinnere ich mich da an Marlies Pfeiffer, das ist eine Köchin, die hat damals schon für Karajan gekocht in der Akla oder für den Schah von Persien, und ist ein absolutes Original. Und die Marlies ist meinem Vater gefolgt hier in die Laudinella, hat in der uralten Stüver also aus jetziger Sicht uralten Stü war gekocht und Marlies hatte, und das hat natürlich in dieses Kulturhotel super gepasst, denn Marlies hatte einen extremen Hang zu Musik, war sehr kunstverbunden, kulturverbunden, ein großer Operngänger, und was sie immer gemacht hat, ist nach dem Essen hatte sie ein Klavier in der Restauration und hat dann dort nach Ende des Services in ihrer Küchenuniform hat sie dann angefangen Piano zu spielen, hat dort ganz tolle Musikstücke preisgegeben und die Gäste haben es geliebt. Insofern war auch das ein Teil der Familie sozusagen, Extended Familie, weil Marlies, die wir vom Schweizerhof erkannten, auch hier war. Insofern sind wir dann hier als bunte Hunde, durften wir immer wieder mal die Ferien verbringen und hatten dann auch einen Fuß in St. Moritz.
Erlaube mir noch ein bisschen bei diesen persönlichen Fragen zu bleiben, weil ich finde auch diese Episoden und Anekdoten sehr, sehr spannend. Jetzt hast du so gesagt, ja, ich war ein bisschen in den Ferien da, aber du hast auch sehr enthusiastisch von deiner Zeit in den Hotels oder hier gesprochen. Jetzt eine Frage, du hast ja ursprünglich Geschichte studiert, bist aber jetzt trotzdem in der Hotellerie gelandet. War es Lustpflicht oder also Familienpflicht oder was war es? Mich dünkt es so, irgendwie hatte ich das schon gepackt und das hat mehr in dir dann bewirkt, als du vielleicht zuerst gemerkt hast, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin meinen Eltern und meinem Vater sehr dankbar, dass sie mich gelassen haben, Geschichte zu studieren. Ich durfte in Zurz zur Schule gehen und hatte einen ganz tollen Geschichtslehrer dort, den Dr. Fay, George Fay. Und wir haben immer, ich hatte Leistungskurs Geschichte und wir haben uns dort immer ganz toll ausgetauscht und Politik und Geschichte diskutiert in einer kleinen Gruppe und es hat mich sehr interessiert und als ich dann soweit war zu sagen, ja, was machst du nach der Schule, dachte ich mir ja, was kann ich denn gut oder was hat mich denn am meisten motiviert und das war schon die Geschichte und die Politik und dann dachte ich mir, ich studiere das in Konstanz dazu mal. Und habe das auch sehr genossen, das studieren zu dürfen. Aber es war schon die Diskussion, du sagst, ja, kannst du denn eine Familie durchbringen mit Geschichte? Und was ist denn die Zukunft? Und was ist denn überhaupt das Berufsmodell nachher? Bist du dann Lehrer oder bist du Wissenschaftler oder was bist du dann? Und da hatte ich dann doch ein bisschen kalte Füße. Und als Kind, das in der Hotellerie aufgewachsen ist, oder habe ich dann schon gemerkt, dass ich dieses Gehen doch auch habe und dieses Hotelgehen in mir gespürt habe. Und dann war ich mit ein paar Freunden im Skiurlaub hier in St. Moritz. Das haben wir jedes Jahr immer sehr genossen bei meinem Vater. Und da haben wir dann hier auch immer live das Hotelleben miterlebt. Und da sagte eine Kollegin zu mir, Christoph, du musst Hotellerie machen, du bist doch dafür gemacht. Und ich habe mir das dann wirklich innigst überlegt und hatte dann eine Weile, ich war in Heidelberg, um mein Latinum zu machen, weil ich damit dann das Grundstudium der Geschichte abschließen konnte, den Bachelor hatte und habe dann mich entschieden, auf die Hotelfachschule Lausanne zu gehen. Kleine Anekdote, hier ist mal lustig gewesen. Ich hatte diese Idee, Hotelfachschule Lausanne zu machen, auch von Anfang an, aber mich dann, wie gesagt, für die Geschichte entschieden und ich hatte ein uraltes Anmeldeformular der Hotelfachschule, das jahrelang auf meinem Pult lag oder irgendwo im Regal lag und hatte das immer dort liegen. Also dieser Gedanke, der war immer schon da, wieder in die Hotellerie oder in die Hotellerie zu gehen. Und ich habe das dann rausgeholt und habe dann das ausgefüllt, nachdem ich mit meinem Vater Rücksprache gehalten hatte. Und habe das also eingeschickt und dann kam auch prompt die Rückantwort der Hotelfachschule Lausanne und sagte, ja, wäre gut meine Bewerbung, aber sie würden gerne verstehen, wo ich dieses Formular her habe, denn das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, das lag immer bei mir auf dem Tisch. Und so habe ich dann doch den Weg wieder in die Hotellerie, also habe ich den Weg in die Hotellerie gefunden. Also ein super Schritt, würde ich nie bereuen. Aber eine Sache muss ich hier noch erzählen. Mein Vater, einer der engsten Freunde meines Vaters, ist der Generaldirektor gewesen vom Four Seasons Hotel in Chicago, Hans Willimann, eine Legende der Hotellerie. Und wir haben ihn also immer besuchen dürfen im November, das ist Thanksgiving. Und ich hatte mich eben gerade entschieden, Hotelfachschule nach Lausanne zu gehen. Und die haben mich auch angenommen dort. Und war so full of beans, wie man so sagt, und motiviert auf diesen nächsten Schritt in meinem Leben. Und wir waren also dann dort essen mit all den großen Hoteliers von Chicago, als wir Willimann besucht haben. Und dann sagte mein Vater, und mein Sohn geht jetzt auch in die Hotelfachschule Lausanne und Hotellerie. Und ich dachte dann, da kommt ein großer Jubelschrei. Und er sagt, um Gottes Willen, jetzt gehst du in die Hotellerie. Hast du dir das gut überlegt? 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und so. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, oha. Aber war ein super Entscheid. Habe es sehr genossen und habe es nie bereut.
Jetzt auch eine Frage, die mich als Historiker sehr interessiert. Ich bin vielleicht ein bisschen betriebsblind, aber ich bin der Ansicht, dass gerade auch für Privatwirtschaft und so der Blick zurück in die Vergangenheit eigentlich immer lohnenswert ist, um die Gegenwart und Zukunft etwas umsichtiger zu gestalten. 100%. Jetzt, du hast eine ziemliche Nähe zur Geschichte. Und was hilft dir da aus diesem Studium der Geschichte? Was hilft dir als Direktor am meisten für das langfristige Denken oder das Zurückschauen für deinen Alltag, wie du ein Hotel führen musst? Was hilft dir da ganz konkret?
Also ich denke, was du ja in der Geschichte lernst, ist die Vergangenheit zu interpretieren, um die Zukunft besser vorauszusagen. So ungefähr kann man so plakativ sagen. Und ich denke, was mir das Geschichtsstudium wirklich geholfen hat, ist ab und zu auch innezuhalten und zu reflektieren, wo man herkommt. Und ich habe immer so einen inneren Drang zu entwickeln und weiterzugehen und Sachen zu machen. Und dieses Geschichtsgehen hilft einem da ab und zu einmal, wie gesagt, kurz mal anzuhalten, zurückzuschauen und zu sagen, warum oder wie gestalten wir die Zukunft? Und das machen wir, indem wir die Geschichte analysieren. Und es hilft mir natürlich in einem Haus wie der Laudinella enorm. Ich meine, wir sehen es hier, wir haben jetzt diesen Podcast, wo wir wirklich über eine sehr reichhaltige, bunte Geschichte reden. Und ich denke, es erdet auch, dass man das hat. Also es ist eine gewisse Demut, dass man zurückschauen darf, einen so bunten, reichhaltigen Schatz an Geschichten, an Werten hat. Und dass man das immer sich in Erinnerung ruft und daraus die Zukunft entwickelt. Und da hat mir das Geschichtsstudium schon geholfen.
Ja, das sieht man da auch, wie wichtig Musik, Kultur zur DNA dieses Hotels gehört. Ganz konkret eine Frage dazu. Woran merkt das heute ein Gast innerhalb von 24 Stunden, ohne dass man ihm das erklären muss?
Eine sehr scharf formulierte Frage und eine Frage, die mich auch direkt ins Herz trifft, weil das hat mich vor einem Jahr circa, hat mich das sehr umgetrieben, denn wir haben ja, wie hoffentlich alle wissen, hier sehr viel investiert in die Laudinella, die Laudinella fit gemacht für die Zukunft. Das war unsere Mission, unsere Verantwortung die letzten Jahre. Und wir waren so beschäftigt damit, diese Laudinella zu erneuern und das alles zu investieren und zu machen und zu tun, dass ich irgendwann in diese dann fast fertige Laudinella reinging, also in diese Phase der Metamorphose, die Baustelle gesehen habe und dachte so, um Gottes Willen, es ist ja nicht mehr die Laudinella wie vor 20 Jahren. Das heißt, der Gast, der hier reinkommt und das gespürt hat, wie die Laudinella funktioniert hat, der nimmt jetzt eine andere Laudinella wahr. Und das war eine ganz wichtige Herausforderung, dass genau was du sagst, der Gast kommt rein und merkt, das merkt die Geschichte, merkt die DNA, merkt die Werte, die wir hier haben in den 24 Stunden. Und wir haben uns dann die Frage gestellt und gesagt, wie bewerkstelligen wir das, dass der Gast es auch wirklich auch in der neuen Laudinella merkt und wir nicht einfach ein Marriott sind oder ein anderes Produkt, das austauschbar ist, sondern einzigartig und unique. Und dann haben wir mit einer Künstlerin zusammen, also wir sind erstmal ins Archiv gegangen, haben dort ganz tolle Schätze gefunden, zum Beispiel die Kaufurkunde der uralten Laudinella von der Genossenschaft damals noch. Wir haben dann verschiedenste Stücke mit einer Künstlerin aufgearbeitet, die drei Wände in der Laudinella bearbeitet hat, wo mit einem modernen Touch alte historische Dokumente und Artefakte dargestellt werden, die auf den ersten Blick wie eine Kunstinstallation wirken, das ist auch richtig so, und auf den zweiten Blick, wenn man ein bisschen näher rangeht, man doch die Geschichte der Laudinella atmet, spürt und lesen kann. Und das ist mal hoffentlich der erste Schritt, dass das der Gast spürt, wenn er das sieht oder dass er dort ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was unsere DNA ist. Und natürlich das zweite ist, wir versuchen die Kulturfahne hochzuhalten und haben doch regelmäßig, vor allem auch in der Hochsaison, regelmäßig Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Konzerte, die für den Hotelgast ja for free sind. Und dass er dann hier in dem Programm auch merkt, dass wir hier aus einer kulturellen Genossenschaft raus entstanden sind und dann ganz tolle Konzertreihen for free miterleben darf. Und ich freue mich enorm, wenn hier die Gäste das auch rege annehmen. Und wir haben jetzt ja Wohnungen bauen dürfen und haben dort Wohnungsbesitzer und die kommen auch rege zu diesen Kulturveranstaltungen und freuen sich immer, wenn sie und loben das ganze Kulturprogramm und freuen sich immer, wenn sie da Teil davon sein dürfen. Also ich hoffe, das sind so die Ankerpunkte, die diese Geschichte der Laudinella jeden Gast spüren lassen und dass sie das wahrnehmen.
Gutes Stichwort, Kultur for free. Ich habe den Eindruck gewonnen, in der Gesellschaft wird Kultur genau oder der Kulturgenuss oder die Konsumation von Kultur eigentlich immer oder oft als etwas angesehen, dass man nicht bezahlen muss, das findet irgendwie statt. Respektive, wenn man eine kulturelle Veranstaltung durchführen will, kostet das sehr viel Geld. Und würde man eigentlich entsprechend finanziell das entschädigen wollen, wären die Eintrittspreise sehr, sehr hoch. Kultur ist auch im Hotelbetrieb nicht gratis. Also Räume, Personal, Risiko, du hast es gesagt. Und genau hier zeigt sich auch die Ernsthaftigkeit von der Kultur in der Laudinella. Jetzt, welche Entscheidung in den letzten Jahren zeigt vielleicht am besten, dass Kultur hier nicht einfach ein Add-on ist, sondern wirklich Priorität? Du hast es eigentlich schon angesprochen. Auch wenn es aber betriebswirtschaftlich nicht die einfachste Option ist.
Also ich denke für mich, ich denke, da gibt es sicher Leute, die diese Frage besser beantworten können als ich. Aber aus meiner Sicht, wenn du mich fragst, ist es so, dass für uns die Kultur eben kein Geschäftsmodell sein darf. Mhm. Also es ist die Kultur bei uns ist Überlebensgrund. Das ist ein Unterschied. Oder es ist nicht ein Add-on, sondern es ist die Basis, auf der alles aufbaut. Und das ist eine Haltungssache, das ist eine Einstellungssache, die, glaube ich, den Blick auf die Kultur komplett verändert. Wenn ich andere Hotelkonzepte sehe, wo ich sage, ja, wir haben ein Hotel und machen noch Kultur, dann ist das nicht das Gleiche. Und das ist für uns der wichtigste Punkt, dass wir sagen, nee, wir machen die Kultur, also dieses Hotel gibt es vor allem für die Kultur. Und dann ist der zweite Punkt für mich eben aus diesem Gedanken heraus, dass wir eben nicht Veranstaltungen machen, die uns Umsatz generieren oder wo wir sagen können, dort haben wir jetzt Geld verdient und Logiernächte gemacht. Sondern es muss so sein, dass es eine Kombination aus, sagen wir, Kulturprogrammen, die gut ankommen, auch beim Publikum, also die hier oben gut auch sind für die Einheimischen und die Spaß machen und Freude haben, aber es muss auch mal ein Piano-Rezital sein oder etwas, was vielleicht eher für ein Fachpublikum von Interesse ist und auch mal ein bisschen wehtut oder einem herausfordert, dass man so etwas hört und sich darauf einlässt, dann ist die Kultur gut, finde ich, wenn sie fordert und nicht nur einfach ein seichtes Programm ist als Add-on für ein Hotel, sondern wirklich die Basis bildet.
Du bist jetzt in der zweiten Generation in diesem Hotel und hast ein sehr guter Blick auf die Geschichte der Laudinella. Was ist heute anders als früher in Bezug auf Kultur, betreffend Publikum, Themen, Formate? Was hat sich da vor allem verändert oder was ist auch gleich geblieben?
Ja, das ist eine sehr, 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 sehr berechtigte Frage, vor allem in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, oder? Also wir haben, Vera Kaiser hat ja die Kultur über 20 Jahre hier geprägt und das aufgebaut, zusammen mit meinem Vater. Und es ist eine unglaubliche Leistung, die da erbracht wurde von beiden. Und wir merken aber, dass jetzt irgendwie der Kulturanspruch des das, was funktioniert, das, was Leute hören, sehen, fühlen wollen, auch in einer Metamorphose ist. Ich glaube, das Gefühl ist eine gesellschaftliche Frage, die du da ansprichst. Also wir merken, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen im kulturellen Bereich. Wir freuen uns, dass wir mit Franka Käse am 1. Februar eine neue Kulturbeauftragte haben, mit der wir die Kultur Laudinella hoffentlich in eine neue Generation führen können und müssen das ganz bedacht machen. Also wir müssen mit Ehrfurcht vor der Geschichte aber mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Punkte. Also wir haben ja das Mbrütsch gebaut. Das ist eine Bar im Keller, wo es auch früher schon mal gab. Das Mbrütsch gab es früher schon mal. Das ist eine Retrospektive so ein bisschen. Aber es ist eine Bar für junge Leute, für die einheimischen jungen Leute, die mal schnell einen Burger und ein Bier trinken wollen. Und die haben wir gebaut, auch hinsichtlich unseres Kulturprogramms, weil wir dachten, da könnte man zum Beispiel Poetry Slams veranstalten oder vielleicht eine Indie-Rock-Band oder vielleicht eine Studenten-Band oder Schulband oder was auch immer. Etwas, wo auch unter dem Label Kultur für junge Leute stattfinden kann. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir angehen wollen, um die Kultur weiterzuentwickeln, weil schlussendlich einfach auch die Bedürfnisse der Gesellschaft jetzt sich wandeln. Und da müssen wir uns anpassen im Angebot.
Also das würdest du sagen, so positionierst du auch die Laudinella im Gegensatz zu vielen anderen Luxushotels hier in St. Moritz? Oder also ist es ein Gegenentwurf oder gilt es eher als eine Art Ergänzung?
Also eigentlich ist es schon ein bisschen ein Gegenentwurf. Aber die Laudinella hat verschiedenste Herausforderungen. Also nebst dem Kulturauftrag, der ja etwas kostet und der auch Pflegebedarf und vor allem auch Seele und Energie, ist es eben auch die Ganzjahrespositionierung, die wir haben, oder? Das heißt, die Ganzjahrespositionierung fordert uns, denn wenn ein 5-Sterne-Hotel, wie zum Beispiel ein Palace Hotel, das absolut bewundere und ein unglaubliches Produkt ist auf Weltniveau und ganz tolle Leute, also Richard Leuenberger, unglaublich toller Hotelier, die machen das hervorragend dort. Die sind natürlich komplett zugespitzt positioniert auf Top-Luxus. Mhm. Das könnten wir uns nicht leisten, zugespitzt zu positioniert zu sein, egal auf was, also nicht auf Luxus oder sonst irgendwas, sondern wir sind ein Ganzjahresbetrieb. Wir haben 4 Saisonzeiten, 4-mal verschiedene Gästestrukturen. Wir müssen multiflexibel sein. Mit dem Unterschied, dass wir eben vielleicht nicht 20 oder 30 Familien ein Ganzjahreseinkommen generieren, sondern für 160 Familien Ganzjahresstellen schaffen und eine Verantwortung haben dem gegenüber. Und deswegen müssen wir flexibler sein. Also wir müssen uns anpassen können und sind dadurch auch ein Gegenentwurf. Aber das bedeutet zum Beispiel auch, jetzt kommt das nächste Wochenende, das ist Pole-Wochenende oder die Eiswochenende, wo wahnsinnig gut funktioniert. Das sind absolute Top-Luxus-Events. Da müssen wir auch den Luxusgast bedienen können, oder? Und müssen aber dann im März vielleicht den Langläufer bedienen können mit dem Pasta-Buffet, der gerne ein Kilo Pasta isst. Und im Juni vielleicht den taiwanesischen Gruppengast, der hier oben auf eine kleine Wanderung geht. Das heißt, diese Flexibilität müssen wir haben in der Positionierung. Ist ja eine Herausforderung, aber es macht auch wahnsinnig Spaß, so flexibel zu sein.
Das ist sehr spannend. Lass uns jetzt vielleicht zum Schluss nochmal ein bisschen zum Anfang kommen, wenn wir den Titel dieser Episode ernst nehmen. Was muss in den nächsten Jahren passieren, damit man weiterhin sagen kann, die Musik hat sich ein Haus gebaut und nicht nur, sie hat hier mal angefangen?
Ja, also wir sind da sehr schwanger mit verschiedenen Punkten. Also das eine ist das, was ich erwähnt hatte. Wir müssen natürlich die Kultur weiterentwickeln, auch das Musikprogramm weiterentwickeln. Also wir haben zum Beispiel ja jetzt verschiedene Jazzprogramme und sowas, auch sagen wir mal niederschwelligere Kulturangebote. Und das andere ist natürlich, wir müssen auch schauen, dass wir wieder mal investieren in die Kultur. Also wir haben jetzt ja vor Jahren den Konzertsaal renoviert, das ist sehr erfolgreich gewesen, aber da gibt es noch Dinge, die wir anpassen müssen. Vielleicht braucht es einen neuen Bühnenraum, vielleicht braucht es ein neues Instrument. Wir müssen dort, glaube ich, auch um diesem Versprechen, das wir gegeben haben, auch wirklich den Siegel drauf zu geben, auch beweisen, dass wir die Kultur hier wollen, dann vielleicht auch wieder ein Briquet ins Feuer legen und sagen, so, jetzt läuten wir das neue Kapitel der Kultur und der Musik hier oben ein. Und selbstverständlich gilt es auch, offen zu bleiben, was sind denn die verschiedenen Kulturtreibenden hier oben und was brauchen die? Weil wir wollen ja nicht nur uns selber entwickeln, sondern wir wollen ja auch Enabler sein für verschiedenste Musikrichtungen und Kulturschaffende im Tal und uns müssen wir auf die hören, was die brauchen. Aber ich denke, es ist wieder an der Zeit, ein bisschen zu investieren, Gas zu geben, in die Kultur zu investieren und zu gucken, was brauchen die Künstler, damit sie auch in 10 Jahren, 20 Jahren und 30 Jahren sagen können, wow, in der Laudinella ist es der richtige Ort für mich zu sein und die Musik spielt immer noch eine Rolle.
Die Musik hat sich ein Haus gebaut. Ich bin überzeugt, das wird auch in Zukunft so bleiben. Christoph Schlatter, besten Dank für das Gespräch.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank dir und freue mich auf die nächste Episode.
Besten Dank.
Ciao.
Das war Hotelgeschichten, ein Podcast über Menschen, Momente und Hotels voller Geschichten. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.